geht um deine und um meine Berufung. Ich lese jetzt einfach mal die Verse aus Lukas 5, 1 bis 11. Das ist aber dann noch nicht der Text, um den es eigentlich geht, aber es ist gut, den im Hinterstübchen zu haben, im Gedächtnis zu haben, wenn wir dann noch zu einem anderen Text gehen. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst euer Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Gott spricht unsere Sprache und er wusste, wie er mit den Fischern sprechen muss, damit sie ihn verstehen. Er hat ihnen erstmal gezeigt, dass er der Herr der Fische ist, dass er der Herr des Meeres ist, dass er der Herr unserer Versorgung ist. Wenn Jesus da ist, ist alles gut. Und er zeigt uns auch, so wie er dem Petrus gezeigt hat, dass wir nichts können. Und Petrus war ergriffen und auch die ganze Menge, die das mitbekommen haben, waren ergriffen von dieser Präsenz und Autorität Jesu. Und so wie wir ihn vorhin angebetet haben, ich glaube, keiner, der das an sich ranlässt, bleibt unberührt. Und wir wissen, wenn Jesus da ist, ist alles gut. Ist alles gut. Mehr brauchen wir nicht. Jesus, du allein bist genug. Das, was ich heute mit euch lesen möchte, ist, was nach der Auferstehung geschah. So, wir haben letzte Woche das Fest der Auferstehung gefeiert und Die Jünger hatten dann noch eine Zeitspanne, in der sie nicht wussten, was ist jetzt, was passiert jetzt, was ist jetzt passiert, was war das jetzt, ja. Es gab diese Zeitspanne, bevor Jesus sich ihnen offenbarte und in den Himmel auffuhr. Da war wie so ein Vakuum. Er war gekreuzigt worden. Und sie wussten noch nicht, dass er auferstanden war. Und ich möchte mit euch Johannes 21 lesen. Und wir fangen mal an mit den ersten beiden Versen. Ein ganz bemerkenswertes Kapitel mit sehr, sehr viel Tiefgang. Nach diesem offenbarte Jesus, also nachdem er auferstanden war, offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Also er hatte sich mehrere Male verschiedenen Jüngern und Jüngerinnen gezeigt und die Augenzeugenberichte sind sehr verlässlich, die wir darüber haben, weil es ganz unterschiedliche Menschen waren, die davon berichtet haben, dass sie ihn dann gesehen, getroffen haben, mit ihm geredet haben, ihn erkannt haben, oft nicht im ersten Moment erkannt. Ja, also die, die ihn nach der Auferstehung zuerst sahen, die haben ihn alle erstmal nicht erkannt. Damit hat offensichtlich keiner gerechnet. Und vielleicht sah er auch irgendwie ein bisschen anders aus, aber sie haben ihn an ganz bestimmten Dingen erkannt. So, nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias, das ist der See Genezareth. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus. Wir wissen, wer das ist, ne? Jakobus und Johannes, die werden ja in dem Lukas-Text auch erwähnt, als die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. So, wie viele waren das jetzt? Rechnet mal aus. Waren ja nicht alle 12. 7. Es waren 7 Jünger. Da spricht Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Ja, wir lesen ab Vers 3 weiter. Ich gehe fischen. Ja, das ist Petrus, der ergreift die Initiative und sagt: Was soll ich jetzt auch noch anderes machen? Ja, Jesus ist weg. Sie sprechen zu ihm: Wir auch. Sie gingen mit ihm hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Kommt scheinbar auch öfter vor. Und ist sehr, sehr anstrengend. Ich habe mich in ihre Lage versetzt. Ich habe gedacht, hey, die ganze Nacht arbeiten, wach sein, aufpassen, versuchen und nochmal versuchen und immer wieder nichts. Und man ist immer an der falschen Stelle. Die Fische scheinen immer auf der anderen Seite zu sein. Und als dann schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da stand einfach einer, so im Morgengrauen, war noch ein bisschen dämmerig. Da spricht er zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Muss er wohl so rübergerufen haben zum Boot. Sie antworteten: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Auch das war dem Petrus sehr bekannt. Und da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, also er war irgendwie, er hat trotzdem noch nicht geschnallt, da war er irgendwie etwas langsam, gürtet das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Das ist auch typisch Petrus, ne? Sich anziehen und dann ins Wasser springen. Es ist irgendwie sehr spontan. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, das sind so umgerechnet 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Warum ist Petrus nicht mit ihnen mit dem Boot an Land gefahren? Ja, es war eben Petrus. Er sprang, als er hörte, das ist Jesus, sprang er ins Wasser. Das Boot war nicht schnell genug. Er wollte Erster sein. Vers 9, als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz diesmal nicht. Vers 12, jetzt Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Ich stolperte über die 153. Das ist eine ungewöhnliche Zahl, lässt sich schwer teilen. Warum wird die erwähnt? Warum wird die Zahl der Fische erwähnt? Man hätte auch sagen können, zwei Netze voll oder ein Boot voll oder wie auch immer. Was ist diese Zahl? In der Bibel sind solche Dinge nie Zufall, unbedeutend, sondern in der Bibel werden, wenn Zahlen erwähnt werden, hat es eine Bedeutung. Und definitiv war dieser Fang ein außergewöhnlicher, nachdem sie also die ganze Nacht nichts gefangen hatten und dann hören sie auf den Rat von Jesus und prompt ziehen sie die Fische an Land, die vielen großen Fische. Es war ein Wunder, das wussten sie in dem Moment. Aber was will er ihnen zeigen mit 153? Und mit einem Mal wurde mir klar, 154, einer lag schon auf dem Feuer. Wer rechnen kann, weiß, das lässt sich durch sieben teilen. Er will ihnen was damit zeigen. Jetzt ist es nicht mehr so unverständlich. Jesus versorgt und erkennt jedes Haar auf unserem Kopf. Und er weiß, wie viel Fisch für jeden nötig ist, damit er nicht verdirbt, damit sie damit ausgesorgt haben zunächst erstmal, damit sie einfach genug haben. Ich habe da ein bisschen gerechnet und habe gesehen, gut, das sind 22 Fische für jeden der Jünger, einen zum Direktessen, das ist das gute Frühstück nach so einer durchwachten Nacht, und 21 Fische für jeden zum Nachhause mitnehmen. Auch diese 21 lassen sich wieder durch sieben teilen. Ich sehe einfach die Handschrift Gottes. Ich sehe einfach die Handschrift Gottes da drin und dass Jesus deutlich spricht damit und sagt, hey, ich habe das in der Hand. Ich versorge euch. Macht euch doch keinen Kopf. Ihr müsst nicht die ganze Nacht fischen gehen. Ich habe euch berufen. Ihr habt eigentlich eine andere Berufung. Wenn ihr das Netz auf mein Wort hin auswerft, habt ihr genug. Zur rechten Zeit. Und diese sieben sehr hungrigen und müden Jünger, Sie hatten auf einmal nicht nur ein tolles Frühstück. Jesus hatte schon angefangen, das Frühstück zu machen. Er hat schon den Tisch gedeckt. Er hat das Feuer schon angezündet. Habt ihr kürzlich auch was drüber gehört, dass Jesus gerne mit Menschen am Tisch saß oder lag? Das ist also so auffällig, wie oft er zu Tisch kam mit den Menschen. Und auch hier war es eine Situation, wo er selber der Gastgeber war. Und wahrscheinlich duftete der eine Fisch auch schon frisch gebraten. Ja, und dann dann hat er ihnen also die Sorge um die Versorgung genommen. Er hat ihnen ein Frühstück angeboten, einen Platz zum Ausruhen. Und sie saßen da zusammen am Strand. Und ich kann mir vorstellen, dass der Friede Gottes kam. Und diese ausgelaugten, erschöpften, enttäuschten Jünger ergriffen hat. Dieser Friede. Jesus ist da, alles ist gut. Und Jesus hat ihnen damit auch gezeigt, es ist alles gut, es ist alles im Reinen. Ich bin euch nicht böse, weil ihr weggelaufen seid. Petrus, ich bin nicht verärgert, weil du mich verleugnet hast vor ein paar Tagen. In der schlimmsten Stunde der Not. So irgendwo, denke ich, war das bei Petrus schon noch präsent. Jetzt sitzt er mit Jesus am Feuer und frühstückt, die Sonne geht auf, ein neuer Tag fängt an. Es ist so, ich stelle mir das sehr romantisch vor. Aber auch war da so dieser dunkle Fleck, ich habe Jesus verleugnet. Ich habe ihn einfach nicht mehr gekannt, als es ihm dreckig ging, als es ihm schlecht ging. Habe ich einfach gesagt, ich kenne ihn nicht. Das ist belastend. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Also ich kenne sie, wo ich hinterher mir am liebsten auf die Zunge beißen würde und sagen, hätte ich das doch nicht gesagt. Das war nicht fair, das war nicht richtig. Situationen, die so ein Schatten, so eine Wolke sind zwischen mir und Gott, in meiner Vorstellung unüberwindbar. Wo ich mir Vorwürfe mache, wo ich denke, Gott macht mir auch Vorwürfe. Das hätte ich nicht machen dürfen. Eigentlich war der Petrus berufen, Menschen zu fischen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Stattdessen hat er ihn verleugnet und damit war die Berufung weit, weit weg. Und in dieser Situation kommt Jesus, sagt Shalom, Friede, frühstückt, hier ist eure Versorgung, macht euch keinen Kopf, alles ist gut. Petrus hatte diese Berufung dann nicht mehr im Blick, damit hat er nicht mehr gerechnet. Und dieses Wunder mit den Fischen war ja auch noch nicht alles. Die Botschaft, dass Gott Wort hält und die, die ihm nachfolgen, auch versorgen würde, das war auch noch nicht alles in dieser Situation. Wir lesen mal weiter, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, also als sie so richtig satt waren und so richtig relaxed, heilfroh, dass doch noch alles gut geworden war. Ausgerechnet da spricht Jesus in diese so friedvolle Situation den Petrus an und spricht genau in seine Wunde rein und sagt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Jesus fordert aus dem Mund dieses Mannes ein klares Bekenntnis. Er fordert es von dem, der ihn Tage zuvor noch gnadenlos verleugnet hat. Und er beruft ihn, ein Hirte zu sein und sich um die Lämmer zu kümmern. Und ein zweites Mal, Vers 16, spricht er zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Ich habe lange immer wieder diese Frage gehabt, was ist der Unterschied? Warum sagt er einmal weide meine Lämmer und einmal hüte meine Schafe? Ich habe mir das in anderen Übersetzungen angeschaut und habe dann gesehen, der Unterschied wird also da auch gemacht. Warum? Was ist der Unterschied zwischen diesen Formulierungen? Also zum einen, Jesus möchte es nochmal hören aus dem Mund von Petrus, dass Petrus es bekennt vor ihm und vor seinen Freunden, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Ja, ich liebe dich. Und dann gibt er ihm wieder seine Berufung und sagt, hüte meine Schafe. Und hüten ist so viel wie behüten, schützen. Wenn er sagt, beschütze meine Schafe, dann heißt es, er muss sich auch den Wölfen stellen. Er darf nicht mehr davonlaufen. Er kann sich nicht mehr verstecken. Sondern die Schafe zu hüten heißt, vielleicht auch für sie zu sterben. Sein Leben hinzuhalten für die Schafe. Und darum geht's. Und das ist, was Jesus dem Petrus ans Herz legt. Und dann fragt er ihn ein drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Sei ein Hirte mit allem, was dazugehört. Gib dein Leben hin für meine Schafe, Petrus, Wilfried, Klaus, Caro, alle, die wir hier sind, Tabera. Er ruft uns in die Nachfolge. Und dann Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod Petrus Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus sieht das Herz und er sieht, dass du ihn liebst, dass du ihm folgen willst, dass du ihm dienen willst. Das haben wir auch alles vorhin Jesus zugesungen, aber er weiß auch um den Kampf, um das Fleisch, um den natürlichen Menschen, der nur sich selbst lieben kann. Und er trifft sicherlich nicht nur bei Petrus, sondern auch bei den Jüngern und auch bei uns damit ins Schwarze. Er trifft diesen wunden Punkt. Wir wissen eigentlich, wir können es nicht. Wir wollen gerne Jesus folgen, aber eigentlich, wenn es drauf ankommt, dann rennen wir auch davon. dann wollen wir auch unsere Haut retten. Das ist der natürliche Mensch. Er hat es mit Petrus besprochen, aber ich glaube, die anderen haben jedes Wort mitgehört. Die saßen beieinander. Die haben alles mitverfolgt und sie haben genau gewusst, das betrifft mich genauso, weil sie sind ja alle weggelaufen. Auch der Johannes, dieses Evangelium geschrieben hat, der sich ja selber da nicht mit Namen erwähnt. Auch der ist weggelaufen. Auch der konnte nicht bleiben und mitsterben. Keiner. Das ist der natürliche Mensch. Dann geht es weiter, Vers 20. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Der Johannes, der tritt eigentlich überall in seinem Evangelium hinter den Bericht zurück. Er stellt sich nicht in den Vordergrund, er sagt nicht ich, Johannes, der dies geschrieben habe, ich. Es geht um Jesus und um ihn allein und das drückt Johannes damit auch aus. Und Petrus möchte wissen, was mit dem los ist, ne? Er möchte wissen, es ist sein Teilhaber. Der Johannes und der Jakobus, das waren seine Teilhaber, wie wir im Lukas gelesen haben. Die haben mit ihm zusammen wahrscheinlich dieses Fischereiunternehmen gehabt und auch die Ernte, sage ich mal, geteilt. Und er sagt, was ist mit dem? Soll der dir auch nachfolgen? Und Jesus sagt, Vers 21, als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, aber was ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das wird hier nur so am Rand erwähnt. Es geht eigentlich um den Petrus. Petrus, auf den ging Jesus im Besonderen ein. Und der hatte ihn auch ganz offensichtlich verleugnet. Auch das ist schriftlich für uns alle niedergeschrieben, damit wir es alle wissen, Petrus hat Jesus verleugnet. Welche Schmach. Aber eben auch, dass Jesus ihn besonders anspricht und sagt, ich habe aber trotzdem was vor mit dir. Und der ihn also brennend und heiß beteuert hat, ich werd für mit dir sterben, ich werd auch für dich sterben, ja, der hat ihn dann verleugnet und das hat Jesus nicht vergessen. Er hat das Bekenntnis des Petrus nicht vergessen, er hat dein Bekenntnis auch nie vergessen, was du ihm alles schon gegeben und gesagt hast an Hingabe. Er hat es nicht vergessen Aber er sieht auch die Situationen, wo du deinem Wort nicht treu bleiben konntest. Und Jesus spricht es dann nochmal an. Da wollte er nochmal mit Petrus drüber reden. Und ich bin so froh, dass er ihn dreimal hat bekennen lassen: Ja, ich hab dich lieb. Er hat es aus seinem Mund hervorgeholt, damit Petrus dreimal dieser Verleugnung etwas entgegensetzt. Ein klares Bekenntnis: Jesus, ich hab dich lieb. Das Bekenntnis unserer Lippen ist ganz wichtig. Im Römer 10 steht: Wenn du mit deinem Mund bekennst, wirst du gerettet oder gerechtfertigt? Eins von beiden. Gerettet. Das Bekenntnis der Lippen ist ganz wichtig. Und es tut uns gut, ihn zu bekennen, weil es fegt unsere Zweifel auch weg. Das Bekenntnis, es hilft uns, das zu tun, was in unserem Herzen ist. Und mit unserem Herzen in Berührung zu kommen und auch zu bleiben. Jesus wollte dem Petrus helfen, mit seinem Herzen wieder in Berührung zu kommen. Er wollte ihm helfen, zu seinem Bekenntnis zurückzufinden. Er wollte ihm helfen, wieder die Berufung zu sehen, Menschen zu fischen und nicht einfach seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und er wollte ihm zeigen, es gibt mehr, es gibt noch viel mehr für dich. Es gibt eine Berufung. Und in dieser Berufung ist es nötig, alles zu geben, sonst kannst du nicht der Berufung gerecht werden. Wenn du nicht alles gibst, wenn da noch ein Rest ist, wo du dein Leben schützen willst, wo du dich noch irgendwie in der Komfortzone behalten willst. Die letzte Konsequenz, die Berufung, die Jesus hat für uns, kostet alles. Und es fängt nicht erst an, wenn offensichtliche Verfolgung stattfindet, sondern das fängt hier und heute und jetzt in den Familien und im Alltag, im Berufsleben an. In dem kleinen Bekenntnis. Das fängt an in der Treue im Kleinen, im Verborgenen, im Unsichtbaren. Hinter verschlossener Tür, wo es keiner sieht, da fängt es an, diese Hingabe. Es gibt nur eins nach so einer Pleite, wie Petrus sie erlebt hat. Er, der feurige Nachfolger. Es gibt nur eins: Wirf dich in die Arme Jesu, lauf nicht vor ihm weg. Und er hat genau das Richtige gemacht. Er hat einfach gesagt: Okay, das ist Jesus da am Ufer. Ich will einfach nur hin. Ich will nur hin. Ich habe ihn verleugnet, aber ich will trotzdem zu ihm. Und das ist vielleicht widersprüchlich, aber es ist das Einzige, was uns dann hilft. Das ist das Einzige, was weiterbringt, weil er fängt uns auf. Er hilft uns auf. Und er zeigt uns, was Gnade ist. Und er zeigt uns, was Nachfolge ist. Und mir wurde dann auch bewusst dieser Satz, über den ich auch lange gerätselt habe: Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Es ist der Heilige Geist, der uns, wenn wir alt geworden sind oder wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, gürtet. Und er bringt uns dahin, wo unser Fleisch nicht hin will. Er bringt uns in Situationen, die sind unerhört. Da würde die Welt nicht hinwollen. Er bringt uns in Situationen, wo wir uns selbst verleugnen. Er bringt uns in Situationen, die schmecken nicht gut hier auf der Erde. Aber es sind die Situationen, es sind diese Fußspuren von Jesus. Es ist der Weg, den er vorher gegangen ist und zu dem er uns beruft. Es ist der Weg eines Hirten. Und ich bin begeistert davon, wie Jesus den Petrus und auch mich und auch euch dahin führt, wo Bruch stattgefunden hatte, wo eine Verletzung war, wo ein Verleugnen stattgefunden hatte, eine Untreue, wo Sünde passiert ist oder ich der Sünde Raum gegeben habe. Da führt Jesus dich wieder hin. Und zwar, um uns aufzuhelfen, um uns zu trösten, um an die Abmachungen zu erinnern, um an seine Berufung zu erinnern. Das, was er uns ganz am Anfang auch schon gesagt hatte, was wir vielleicht wieder vergessen hatten oder uns zu schwierig schien. Er erinnert uns immer wieder daran und führt uns zurück an diesen Anfang, wo wir begeistert waren, wo wir mit ihm wollten. Und einige von euch hier sind in so einem geistlichen Alter, wo sie die erste Begeisterung schon verlassen haben. Dieser erste Schwung, dieses, ja, man denkt, so bleibt's und wird sich nie ändern. Das hast du nun schon durch. Und du weißt doch, man kann auch lau werden, man kann auch Kompromisse machen, man kann auch vom guten Weg abirren. Und da kommt Jesus und bietet dir erstmal an: Komm, ich sorge für dich. Ich möchte dein Versorger sein. Ich kann das. Aber ich möchte auch, dass du dem Heiligen Geist so viel Raum gibst, dass er dich führen kann, wohin du nicht willst. Ich glaube, der Petrus war nach dem Gespräch Realist. Er wusste, er war nicht mehr so schnell begeistert. Ja, ich folge mit allem Jesus nach. Er wusste ja, er hatte sich jetzt kennengelernt, wie er dann in der Krise reagiert. Aber er hat auch erfahren nach diesem Gespräch, wie Jesus damit umgeht. Und das wünsche ich jedem von uns, diese Erfahrung, wie Jesus uns aufhebt, wenn wir gefallen sind, wie er uns neu beruft und diese Berufung noch detaillierter klar macht. Weide meine Lämmer, sei ein Vater in Christus. Hüte meine Schafe, stell dich vor sie, wenn der Wolf kommt. Lass dein Leben für sie. Jesus hat Petrus angenommen und lässt ihn nicht mehr los. Da bin ich so froh für dieses Beispiel, weil ich weiß, das gilt für mich auch. Er lässt mich nicht mehr los. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Lass uns still werden vor Gott und ihm einfach in unserem Gebet sagen, was wir ihm jetzt sagen möchten. Vielleicht ist der ein oder andere getroffen. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du der bist, der uns berufen hat, der zu uns gesagt hat, lass alles. Komm und folge mir nach. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Und Herr, wir haben vieles gesucht und vieles gemacht. Und Ich leg dir alles hin. Ich leg dir alles hin. Und ich danke dir, dass du mit mir noch nicht am Ende bist. Danke, dass du noch einen wunderbaren Weg hast für jeden hier. Und ich danke dir auch, dass es keinen gibt, der einmal mit dir angefangen hat, den du fallen lässt. Danke, dass du uns nachgehst, dass du uns suchst, dass du uns ermutigst, dass du uns Versorger sein willst und Hirte und Helfer. Danke für deinen Geist, für dein Reden. Und ich bitte dich, dass keiner, der hier ist, vergisst, dass du ihn berufen hast. Ich bitte dich, dass diese Berufung, die du für jeden von uns hast, dass sie in uns Gestalt gewinnt. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns gürten darfst und führen darfst, auch wo unser Fleisch nicht hin will. Ohne dich können wir es nicht, aber du bist der uns gürten kann und führen. Danke. Danke, Jesus.